Heute erleben wir einen der ersten Berichte einer Wundertat, die Jesus eben getan hat. Der Beginn von seinem öffentlichen Auftreten und Wirken war ja noch nicht so lange her. Gerade eben erst hatte er die ersten Jünger berufen. Aber die Kunde von ihm erscholl bereits durchs Land. Denn es wurden doch schon von ihm einige mächtige Taten berichtet. Wir können in Markus 1 das kurz nachlesen. Ich habe mal eine kleine Passage mitgebracht aus Vers 23. Jesus war seinerzeit in der Synagoge und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, der war besessen von einem unreinen Geist. Und der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Und er sagte: Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme, fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und von da an erscholl die Kunde überall in das ganze Land rund um Galiläa. Und nun zu Beginn unseres Predigttextes, wir haben es gehört, nun kommt Jesus mal wieder nach Kapernaum nach einigen Tagen. Und er kehrt ein in das Haus von Petrus und Andreas, so wie seinerzeit schon, als die beiden zu Jüngern berufen wurden. Und damals, als Jesus das erste Mal dort einkehrte, da lag die Schwiegermutter des Petrus krank da nieder. Und sie war eben eine der ersten Menschen, die erfahren durfte, wie das ist, wenn Jesus heilt. Nun heute war er wieder da. Und die Nachricht, dass er da war, die verbreitet sich in Windeseile. Menschenmassen drängen zu dem Haus. So viele, dass das Haus übervoll war. Und noch viel mehr, dass es selbst vorm Haus ein ungeheures Gedränge gegeben muss. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so hören wir noch mal rein in unserem Predigttext, der ja das Evangelium war. Und aber erst mal nur die ersten 7 Verse. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen nun einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, da wo Jesus war. Sie gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es saßen da einige Schriftgelehrte, und die dachten bei sich in ihrem Herzen: Wie redet er so? Lästert er nicht Gott? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Erstmal bis dahin. In unserem Bericht hören wir von mehreren Menschen. Und näher erwähnt werden dann 4 Männer, die eine Trage mit einem Menschen darauf tragen, der augenscheinlich krankheitsbedingt gelähmt ist. Sie wollen zu Jesus. Unbedingt. Aber so wie wir es hier eben gehört haben, war es wohl unmöglich. Es war schier nicht zu machen. So viele Menschen. Alle wollen Jesus hören. Jesus redet mit Vollmacht vom Reich Gottes. Er vollbringt große Taten. Er ist so ganz anders, als sie das von ihren Schriftgelehrten gewohnt waren. Ist er der verheißene Messias? All diese Fragen und diese Erlebnisse, die treiben die Menschen zu Jesus. Und so erscheint eben das Bemühen der 4, ihren kranken Freund in Jesu Nähe zu bringen, als ziemlich aussichtslos zu sein. Die Menschen dort, die dort sind, die machen den Trägern einfach keinen Platz. Es ist aussichtslos. Jeder von denen, die da sind, die wollen was hören. Die wollen sehen und mitkriegen, was Jesus sagt. Aber dabei übersehen sie, dass da jemand gebracht wird, der Jesu Hilfe in diesem Moment vielleicht noch nötiger hat als man selbst. Irgendwie Egoismus in Bezug auf Jesu Worte. Schon fast paradox. Aber zurück zu unseren fünf Menschen, diese fünf Freunde. Sie lassen sich nicht entmutigen. Der Glaube, dass nur Jesus ihm helfen kann, ist so groß, dass die vier Männer wirklich alles versuchen, um an ihr Ziel zu gelangen. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch werden dabei in Kauf genommen. Wie groß also muss ihr Glaube, wie groß muss ihre Erwartung gewesen sein? Nun endlich, wir haben es gehört, gelingt es den Vieren, den Kranken Jesus tatsächlich bildlich vor die Füße zu legen, durchs Dach. So, welche Erwartung haben sie jetzt wohl? Was soll jetzt Jesus tun? Was erwarten die Menschen, diese Massen, die da drumherum sitzen, das ganze Haus voll? Was erwarten die jetzt? Was passiert jetzt? Oder wir? Wenn wir dabei gewesen wären, was hätten wir jetzt erwartet? Ich denke, wir sind uns irgendwie einig. Ne? Man wusste ja, Jesus verbringt Wunder. Der Gelähmte will geheilt werden, endlich wieder laufen können und damit auch eigenverantwortlich leben, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Und somit blicken alle erwartungsvoll auf Jesus. Und dann das. Bevor Jesus und der Betroffene überhaupt ein Wort gewechselt haben, spricht Jesus ihm die Vergebung seiner Schuld zu. Es ist noch kein Wort gesprochen worden und Jesus sagt ihm, spricht ihm die Vergebung der Schuld zu. Was hat das zu bedeuten? Hat der Gelähmte danach verlangt? Es sieht doch so aus, als würde die Erwartung auf der einen und das Geschehen auf der anderen Seite gar nicht zusammenpassen. Und deshalb lohnt es sich, etwas tiefer nachzuforschen. Denn vielleicht hat es damit zu tun, was diese Krankheit des Betroffenen für die Menschen damals bedeutete. Wir führen uns erstmal vor Augen, grundsätzlich war es ja so, dass damals in der damaligen religiös-gesetzlich geprägten Lebenswirklichkeit Krankheit und Schuld in einem ursächlichen Zusammenhang stand. Das glaubte man damals tatsächlich so. Wenn also jemand schwer krank war oder Leid erfuhr, dann muss doch dieser Mensch erhebliche Schuld auf sich geladen haben. Das war eine durchaus verbreitete und gängige Ansicht. Wir machen mal einen kleinen gedanklichen Ausflug ins Alte Testament bei Hiob. Wer sich mit dem Buch Hiob mal auseinandergesetzt hat, der entdeckt dort diese Denkweise auch. Hiob muss sich ja während seiner Krankheitsphase mit seinen drei Freunden auseinandersetzen, die ihn ja besuchen. Und wenn man dann so sich liest, wie die Dialoge zwischen Hiob und seinen Freunden ablaufen, dann kann man das förmlich nachempfinden, als eben diese Freunde nacheinander auf ihn einredeten und immer wieder nachfragten und ihm förmlich nötigten, Mensch Hiob, jetzt, du musst doch deine Schuld zugeben, das muss doch Schuld sein. Also so tief verwurzelt war diese Denkweise. Und irgendeiner, einem Prediger, der über mal diesen Text gepredigt hat, hat mir Folgendes erzählt, das ist 1000 Jahre her. Denn hier in unserem Bericht war die Angelegenheit vielleicht sogar noch viel prekärer. Denn eine solche Erkrankung, die unser Patient hier hatte, die wurde auf eine ganz spezielle Schuld zurückgeführt. Genauer gesagt auf eine gravierende sexuelle Verfehlung. Und das war logischerweise ja auch dem Betroffenen selbstbewusst. Man kannte ja die Ansichten von damals. Und trotzdem will er zu Jesus gebracht werden. Und vielleicht sogar deswegen. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von dem Gelähmten. Jetzt taucht er in der Öffentlichkeit auf. Nun ist das ja wie ein Bekenntnis vor den Menschen. Es ist ja wie ein Schuldbekenntnis vor den Menschen. Er gibt sich preis. Seht da. Seht mich an. Zeigt mit Fingern auf mich. Ich habe gesündigt. Er stellt sich ihrem Urteil, Klammer auf, oder Vorurteil, Klammer zu, weil es letztlich ja egal war, ob er tatsächlich diese Schuld begangen hat oder nicht. In den Augen seiner Mitmenschen war er nun mal ein schlimmer Sünder, mit dem man keine Gemeinschaft haben möchte. Vielleicht ist er deshalb auch nicht reingekommen in das Haus. Wissen wir nicht, würde zu weit führen. Aber genau diesem Augenschein begegnet Jesus jetzt mit dem Zuspruch der Vergebung. Jetzt nimmt er den Menschen, die ihn vorverurteilen, die mit Fingern auf ihn zeigen, du hast gesündigt. Jetzt nimmt er diesen Menschen ja den Wind aus den Segeln. Wie befreiend muss das für den Betroffenen gewesen sein, als Jesus ihn tröstet und zu ihm sagt, Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus sieht ihren schier unerschütterlichen Glauben. Und genau dieser Glaube ist die Begründung für Jesu Handeln. Wir haben es gehört, als Jesus ihren Glauben sah. Als Jesus ihren Glauben sah. Und da stelle ich mir die Frage, wessen Glaube? Wer ist gemeint? Viele Ausleger beziehen diese Aussage immer nur auf die vier Träger. Für mich bezieht sich diese Aussage nicht nur auf die vier, sondern auf alle fünf. Ja, die vier, die haben die Begegnung mit Jesus durch ihr unablässiges Handeln überhaupt erst möglich gemacht. Aber aus meiner Sicht sind alle fünf gemeint. Wir wissen, der Kranke war gelähmt. Der konnte nicht laufen. Das heißt aber nicht, dass der willenlos war. Und das heißt auch nicht, dass er eventuell sogar gegen seinen Willen zu Jesus gebracht würde. Vielleicht war es eher umgekehrt, dass er seine Helfer aufgefordert, gedrängt, unablässig gebeten hat, Mensch, lasst euch was einfallen, ich will unbedingt zu Jesus, koste es, was es wolle. Wenn nur die vier geglaubt hätten, warum sollte dann dem fünften vergeben werden? Gibt für mich keinen Sinn. Jesus sieht das Herz an. Jesus sieht, was wirklich wichtig ist und oberste Priorität im Leben hat. Auch oberste Priorität im Leben dieses Mannes. Und so geschieht es, wie es einst bei Abraham geschah. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Sein Glaube macht ihn in dem Moment frei von Schuld. Schauen wir wieder auf den Bericht. Wir haben gehört, dass da auch Mitglieder der geistlichen Führungsschicht anwesend waren. Was hat sie bewogen, dorthin zu gehen? Wollten sie Jesus hören? Waren sie angetan oder damals schon misstrauisch? Welche Lehre verkündigt er? Und es kommt, wie es kommen musste. Jesu Handeln schockiert die Gelehrten der Schrift. Sie denken bei sich, wie kann dieser Sünden vergeben? Das kann und darf doch nur Gott alleine. Und natürlich haben sie im Grunde damit ja recht. Vielleicht steckt im Moment noch keine Scheinheiligkeit hinter ihren Gedanken. Denn ihrer Ansicht nach ist Sünden zu vergeben allein Gottes Sache und seine Vollmacht. Und sie waren als Gelehrte der Schrift natürlich schriftkundig. Sie kannten die Propheten, sie kannten Psalmen, sie kannten die Bücher der Richter im Alten Testament. Und wie oft ist darin nachzulesen, dass Gott Schuld oftmals erst nach geleisteter Sühne vergibt. Gibt es massenhaft Beispiele. Und hier? Und jetzt? Ohne Worte, ohne Sühne, vorbehaltlos, spricht Jesus ihm die Vergebung zu. Wir wissen ja, dass im Laufe der Zeit die Pharisäer und Schriftgelehrten immer mehr zu erklärten Gegnern Jesu werden. Aber schon hier und heute, wie gesagt, es ist noch gar nicht lange her, dass Jesus sein öffentliches Wirken begonnen hat. Wir sind ja im Evangelium auch schließlich erst im zweiten Kapitel. Deshalb will ich an dieser Stelle mal davon ausgehen, dass sich die Schriftgelehrten in dem Moment tatsächlich redlich fragten, darf der das? Kann der das? Was ist das für eine Lehre? Denn ich glaube, sie kannten Jesus noch nicht näher, sie haben ihn ja noch nicht so oft erlebt und wollten auch noch nicht glauben, dass er zum einen wahrer Mensch, aber zum anderen auch wahrer Gott ist. Dass er der ist, gesandt vom Allerhöchsten, dass er der ist, der der verheißene Messias ist. Und genau an der Stelle setzt ja der zweite Teil unseres Textes ein. Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie eben so bei sich selbst dachten. Und er sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was denkt ihr, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich dein Bett, ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, solches haben wir noch nie gesehen. So, Jesus erkennt also selbstverständlich auch die Gedanken der Schriftgelehrten. Und er geht auf sie ein. Er hinterfragt ihre Motive für diese Gedanken. Seid ihr ungläubig? Zweifelt ihr? Und deshalb lässt er sie und natürlich auch alle anderen Anwesenden Zeuge einer wundersamen Heilung werden, die, die seine Vollmacht unterstreicht. Und damit wirbt er um Glauben, dass diese sichtbare, mit Vollmacht geschehene Tat ein Hinweis, ein Zeichen dafür ist, dass er göttliche Vollmacht hat, den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Aber diese Vollmacht gibt es eben nicht zum Nulltarif. Jesus stellt nämlich noch eine Frage, scheinbar eine rhetorische Frage. Aber diese Frage ist im Grunde der Kernpunkt dieser gesamten Szenerie. Habt ihr die Frage noch im Ohr? Jesus fragte, was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett und geh? Niemand der Anwesenden hätte tatsächlich kontrollieren können, ob diesem Menschen jetzt tatsächlich seine Sünden vergeben sind. Kann ja keiner kontrollieren. Also könnte man ja annehmen, es wäre leichter gewesen, das Thema Sündenvergebung anzusprechen. Aber diese Argumentation würde an dem tieferen Sinn der Frage vorbeigehen. Denn in dieser Frage deutet Jesus schon einmal an, was es ihn kosten wird, in Gottes Auftrag als wahrer Mensch und doch wahrer Gott, uns Menschen unsere Sünden zu vergeben. Hier in diesem Predigtext, an dieser Stelle, wird Jesu eigentlicher Auftrag schon sichtbar. Er ist gekommen, Sünden zu vergeben. Er will uns unsere Sünden vergeben. Er will uns gerecht sprechen. Und er hat die göttliche Vollmacht dazu. Und er beweist seine Vollmacht durch die ihn begleitenden Zeichen. Diese Zeichen und Wundertaten, die dienen immer wieder dazu, seine Vollmacht zu unterstreichen und seinen Aufruf, ihm zu glauben, zu unterstützen und sind nie Selbstzweck. Sicherlich kennen wir das aus Schriftkundigkeit. Bislang musste im Alten Bund für eine Sündenvergebung ja immer ein Tier sein Leben lassen. Symbolisch war das einmal großes Versöhnungsfest, da wurde der sogenannte Sündenbock, dem die Schuld aufgeladen und das Tier kam zu Tode. Und bei Jesus gibt es die Versöhnung mit Gott, die ja alle irgendwo suchen. Bei Jesus gibt es diese Versöhnung. Denn letztlich ist es sein Auftrag. Sein Auftrag ist, sein Leben zu lassen, sich kreuzigen zu lassen. Und das eben als endgültige und immerwährende Sühne, die vor Gott gilt. Was ist leichter? Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann sollen wir uns genau dessen bewusst werden, was es ihn gekostet hat. Was es ihn gekostet hat, deine, meine, unsere Unvollkommenheit, unsere Schulden, die wir alle bei Gott haben, zu tilgen. Hören wir genau hin, wenn wir beim nächsten Abendmahl wieder diese Worte hören. Christi Leib, für dich gebrochen und Christi Blut, für dich vergossen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.